So, Geschwister, das Thema heute, ein Gott, der mich sieht aus dem Leben von Hagar. Das ist ja unsere Jahreslosung. Ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir wissen, egal was in unserem Leben passiert, Gott sieht uns. Und wisst ihr, Gott ist hier immer hat alles im Überblick, wie der Leuchtturm. So ist unser Herr. Wir sind alle in unserem Leben auf See und da ist es manchmal stürmisch und manchmal schwierig. Manchmal verlieren wir den Weg, manchmal haben wir das Gefühl, wir finden nie mehr nach Hause. Und dann gibt es nur einen Blick für einen Seemann. Wo ist der Leuchtturm? Wo ist das Licht? Da oben ist einer, der uns den Weg zeigt. Da oben ist jemand, der nicht in der Not ist, sondern der außerhalb meiner ganzen Probleme ist und der alles unter seine Regie führt, der festen Boden im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen hat. Und dieses Bild darfst du mitnehmen in dein Leben. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar. Hagar bedeutet so viel wie Wanderung, dieser Name, Hagar. Und das ist ein Bild letztendlich für unser aller Leben. Wir sind auf der Wanderschaft. Und so manches Mal in unserem Leben haben wir das Gefühl, sieht mich keiner? Und so manches Mal haben wir auch das Gefühl, dass wir Gott die Frage stellen, siehst du mich eigentlich? Herr, siehst du wirklich hinein in mein Leben? So manche Not ist in unserem Leben, dass wir das Gefühl haben, keiner sieht das. Und das macht uns alle kaputt. Dass wir dann manchmal doch das Gefühl haben, so ganz tief hinein in mein Leben kann keiner blicken. Und wir haben alle gewisse Masken auf, die wir tragen. Wie geht's dir? Blendend. Und eine Stunde später ist der gleiche Mensch mit Suizid gestorben. Hagar, dieser Name heißt Wanderung. Und der Name Gottes, Elroi, ein Gott, der mich sieht, im Hebräischen ist das Wort Rehe für Sehen folgendes. Es bedeutet ein physisches Sehen, also das Sehen mit den Augen, aber auch ein Wahrnehmen, ein Spüren, ein Empfinden, ein Erfahren, ein Leben, einen vertrauten Umgang haben, sich um etwas kümmern. Das alles steckt in diesem Namen drin. Also es ist mehr als nur sehen. Nein, merken wir, er kann nicht nur sehen, er kann empfinden. Gott hat Gefühle, Geschwister. Da ist oben im Himmel keiner mit einem Stein im Herzen, denen es egal ist, ob es dir gut geht oder nicht. Gott hat ein fleischendes Herz, wenn ich das so sagen darf. Und Gott, indem er seinen Sohn sandte, Jesus Christus, wurde ganz Mensch und hat alle Stufen des Lebens durchlebt. Er kann mit dir mitfühlen. Die Bibelstelle, der Text, steht in 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. So übersetzt das eine neue Übersetzung, Hoffnung für alle. Du bist der Gott, der mich sieht. Das Erste. Wo kommt eigentlich Hagar her? Ist ja immer wichtig, wenn wir Namen in der Bibel haben. Das ist auch interessant, dass der Engel später nicht sagt, hey du Frau. Nein, er sagt Hagar. Er spricht sie mit Namen an. Es gibt hier drei Bibelstellen, wo Hagar vorkommt. 1. Mose 16, 1. Mose 21 und dann Galater 4. Da kommen wir später noch drauf. Und als sie in der Wüste dort war, später, da hat sie genau diese Situation. Sie wird mit Namen angesprochen. Und ihr wisst, im Hebräischen bedeutet der Name die ganze Person. Nicht, hallo Sven oder hallo Lucky. So, vom Namen her. Nein, das ganze Wesen. Das heißt, wenn Gott dich beim Namen kennt, dann kennt er alles in dir. Er kennt jedes einzelne Gefühl, was du hast. Er kennt dein ganzes Wesen durch und durch. Du bist offenbar wie ein Buch vor ihm. Und wenn er deinen Namen ausspricht, dann ist alles da drin enthalten, auch die dunklen Seiten. Die kennt Gott. Gott kennt dunkle Seiten in dein Leben, die du selbst nicht kennst. Und durch seine Gnade schenkt er auch, dass wir das nicht immer sehen können. Wir würden sonst zerbrechen. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns nicht alles generell schenkt, ja? dass wir alles auf einmal erblicken. Wir würden das nicht verkraften. Hagar war eine ägyptische Sklavin, eine ägyptische Magd. Wir lesen im 1. Mose 12, 16, er machte Abraham ihretwegen viele Geschenke. Schafe, Kühe, Esel, Kamele und dann hier Sklaven und Sklavinnen. Als Abraham denn dort in Ägypten war und hat da diese Halblüge erzählt, ja, er sagt, sie ist meine Schwester, ja, sie war die Halbschwester, ja, aber sie war trotzdem seine Frau. Und der Pharao, Gott begegnet diesem Mann und dann bekommt er das mit. Und dann, ihretwegen, bekam er Sklavinnen und da war Hagar bei. Das heißt, aus einer schwierigen Lebenssituation heraus, sie war Sklavin. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du bist. Aber es hindert Gott nicht, Nein zu sprechen in dein Leben, egal wo du herkommst. Ein Sklave zu sein bedeutet, entehrt zu sein, nichts zu besitzen, völlig in der Abhängigkeit eines anderen zu sein. Es gibt schönere Dinge im Leben als das. Und ausgerechnet diese eine Mark hat Gott im Blick. Er ist der Gott, der sie sieht. Und Gott hat auch dich im Blick. Vielleicht denkst du, ja, wer bin ich denn? Ich bin gar nicht so wichtig. Doch, du bist in Gottes Augen wichtig. So wichtig, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich, weil er nicht will, dass du ewig verloren gehst. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Das Zweite, sie bekam mit, wie Abraham um Sarais Willen betrog. Denn sie war ja dort beim Pharao. Sie hat das mitbekommen. Der Vater des Glaubens, der hat doch gelogen. Das hat doch da die Runde gemacht. Da kommt jemand, der behauptet, er kennt den wahren Gott und lügt. Sarah wird das garantiert mitbekommen haben. Also sie hat eine Begegnung mit einem sogenannten Mann Gottes und der verhält sich nicht gut. Jetzt könnte man sagen, denken, diese Frau will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Die sagt sich, mein Leben ist sowieso nicht schön als Sklavin. Dann kommt einer, der behauptet, Gott zu kennen und der lügt. Das Dritte, sie merkte aber auch, wie Gott sich dennoch zu Abraham helfen wandte. Obwohl Abraham völlig versagte, bekommt er noch Geschenke und alles mit, weil Gott seine Hand im Spiel hatte. Und das werden Menschen in dein und mein Leben immer sehen. Sie werden unser Versagen sehen, aber sie werden auch sehen, wie Gott uns dennoch liebt und uns dennoch hilft. Und das darf dir Mut machen, bei all deinem Versagen. Vielleicht hast du auch so ein Versagen wie Abraham. Gott ist größer als unser Herz, steht einmal in der Bibel, im Neuen Testament, im 2. Timotheusbrief. Gott ist größer als unser Herz. Er ist größer. Gott kommt mit deinem Herz auch klar. In 1. Mose 12, Vers 20 steht, er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Das hat sie mitbekommen. Sie hat mitbekommen, mit diesem Abraham, da muss etwas sein. Eigentlich müsste der Kopf kürzer sein, was der mit dem Pharao gemacht hat. Scheinbar muss er eine gute Beziehung haben zu diesem Gott. Und sie geht mit. Und sie ist schon wieder weg aus dem Heimatland. Sie ist Sklavin. Wir überlesen das manchmal so. Die hatte dort bestimmt Leute, die sie lange kannte. Und plötzlich muss sie weg. Wieder weg. Und dann denkt sie sich, ja, der Abraham, der hat schon um seiner Frau willen gelogen. Was macht er erst mit mir? Ich bin seine Sklavin. Habt ihr schon mal über solche Dinge Gedanken gemacht? Selten, ja, weil wir das einfach so überlesen. Aber sie war eine Frau, ein Mensch mit Fleisch und Blut. Die hätte sich bestimmt gedacht, Moment mal, wenn der in dieser schwierigen Situation schon versagt, bin ich da überhaupt sicher bei dem? Was macht der denn mit mir als Sklavin? Also, nicht so einfach für sie. Gott kann aus jeder noch so schwierigen und verwickelten Lebensphase eine gute und bereichernde Führung gestalten, wenn wir uns seine Hand vertrauensvoll überlassen. Nimm da Hagar als Vorbild. Das Zweite. Hagar bekam mit, dass auch unter den Gläubigen Streit herrscht. Nun war sie ja nun mit Abraham mit. Und dann lesen wir, Abraham und sein Neffe, Lot, trennten sich. 1. Mose 13, die Hirten hatten untereinander Streit. Die hatten aber beide bekannt, dass sie zum Gott Israel, zu dem wahren Gott, zu Jahwe gehören. und haben Streit. Das hat sie mitbekommen. Sie bekam mit, dass Abraham nicht nachtragend war, sondern er half und rettete seinen Neffen Lot. So mancher Streit, so manche Schwierigkeiten unter Gläubigen bringen eine Trennung. Und das wird sichtbar, auch für Hagar. Aber sie hat auch gesehen, dass es etwas gibt, was diesen Graben überwinden kann, nämlich Vergebung. Sie hat gemerkt, dass Abraham, obwohl er vielleicht auch nicht alles gut fand, wie Lot sich verhalten hat, ihn dennoch sofort half, als er in Not war. Und ich finde das so schön, dass die Bibel so ehrlich ist, dass sie nicht Abraham als Glaubensvater hinstellt, dass er keine Fehler machte. Der hat viele Fehler gemacht. Aber er hat sich zu seinen Fehlern gestellt. Das machen wir oft nicht. Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern. Er hat nur ein Problem, wenn du nicht zu deinen Fehlern stehst. Gott hat auch kein Problem mit deiner Sünde. Er hat nur ein Problem, wenn du die Sünde nicht ehrlich ihm abgibst. Das ist ganz wichtig. Gott weiß, dass du ein Sünder bist. Du musst auch nicht zusammenbrechen, wenn du in Sünde gefallen bist, dass du denkst, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ist Gott enttäuscht von mir. Dann hast du ein Götzenbild im Kopf. Das ist nicht Gott der Bibel. Gott weiß alles über dich. Jesus hat für dich bezahlt am Kreuz. Da hat er dich schon gesehen, nicht nur als du den ersten Atemzug gemacht hast, sondern auch deinen letzten Atemzug. Und alles, was in diesem Bereich ist, kennt er. Also solltest du noch 80 Jahre leben und noch 80 Millionen Sünden machen, nicht eine Sünde wird Gott irgendwie erschrecken. Kennt er alle. Für jede einzelne ist Jesus am Kreuz gestorben. Du bist wie ein aufgeschlagenes Buch vor deinem Gott. Brauchst dir nichts verheimlichen. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Sarai erhofft von Hagar die große Hilfe. Hagar soll den Nachkommen Abrahams zur Welt bringen. Und sie dachte, ja, wenn das bei mir nicht klappt, dann nimm die Magd. Hauptsache Gott kommt zum Ziel. Eine Entscheidung aus sich heraus. In der Trickkiste. Kennst du das? Wenn du warten sollst, Abraham hat die Verheißung bekommen. Ich werde dich groß machen. 1. Mose 15 noch. Ja? Du wirst ganz viele Nachkommen haben, wie die Sterne im Himmel. Und dann wartet er und wartet er und wartet. Dann passiert nichts. Und was machst du und ich? Dann greifen wir in unsere Trickkiste. Dann greifen wir Gott vor. Ach, das kann ich auch anders lösen. Du bist im Geschäftsleben. Du betest dafür. Kriegst keinen Auftrag. Du sagst, okay, dann mache ich das mal kurz selbst. Mache ich mal Trick 18. Sieh mal, Sarai dachte auch, jetzt in Hagar, da finde ich jetzt meine Hilfe. Ja? Der Mensch enttäuscht immer dann, sobald du eine Erwartung an ihn hast. Das musste Sarai auch erkennen. Hätte sie sich doch nicht so an Hagar gebunden, Sarai. Hast du das in deinem Leben auch schon erfahren? Du hast, anstatt auf Gott dich zu binden, dich an Menschen gebunden und bist immer enttäuscht worden. Binde dich an Menschen und du bist verloren. Binde dich an Gott und du bist im Segen. Hagar. Hagar wurde durch ihren Nachkommen überheblich gegenüber Sarai. In 1. Mose 16,4 steht, als sie einen Nachkommen bekommen sollte, wurde Sarai in den Augen Hagars gering. Jetzt bin ich wer, ja? Wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf. Wenn wir denken, wir sind die Großen, dann hören wir auf, vernünftig, geistig zu denken. Und das ist der K.O.-Schlag. Ich kann aber Hagar natürlich auch verstehen. Die dachte, ihr ganzes Leben lang war sie irgendwie vielleicht nur ein Mensch, den keiner wahrgenommen hat. Und jetzt ist sie eine. Jetzt kann sie sagen, jetzt habe ich auch Abraham, ja? Das ist die große Gefahr. Vielleicht hat sie ganz tief im Herzen nach dem Beifall der Menschen gelächzt. Vielleicht ist auch deine Gefahr. Was werden die Menschen von mir denken? Ach, der lieber Gott. Ich sage dir nur eins. Wenn das dein Lebensmotto ist, dann bist du der bemitleidendste Mensch auf Gottes Erdboden. Stell dir mal vor, du bist eines Tages auf dem Sterbebett und dann musst du sagen, ja, ich habe das Leben immer so gefühlt, dass Felix und Anton und Willi und so, und dass die alle immer von mir gut gedacht haben. Ich habe für sie das beste Leben gelebt. Und dann stellt Gott dir die Frage, und dein Leben? Und das habe ich versäumt. Auch wie er mich. Lebe dein Leben mit Gott. Lass dir von niemandem dein einzigartiges Leben rauben. Du hast nur ein Leben. Vergeude keine Zeit, dass du dein Leben verknechten lässt von irgendeinem Mensch, und sei es ein Pastor oder ein Seelsorger. Kein Mensch hat das Recht, in deinem Leben Dinge zu bestimmen. Nur du und deinen Gott. Du wirst es nie bereuen, wenn du dich völlig dem Herrn anvertraust und Dinge machst, auch wenn Menschen sagen, du hast einen in der Schüssel, lass sie doch reden. Wisst ihr, der Mensch, ein paar Tage davor, Hosianna, Hosianna, schreien sie zu Jesus, Palmblätter liegen sie darauf, du bist unser Messias. Und 3 Tage später, kreuzige ihn, das ist der Mensch. Wenn du dich auf den einlässt, dann mal gute Nacht. Hagar wurde von Sarah gedemütigt und floh. 1. Mose 16,6 steht, und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarah sie aber demütigte, da floh sie. Merk dir mal eins, egal wo du hinfließt, du nimmst immer dich mit. Du kannst aus einer Situation fliehen, aber nicht vor dir selbst. Manche sagen, ich muss auswandern, ich muss woanders hin, ich muss mal anders haben. Ja, aber du nimmst dich mit. Du nimmst immer dich mit. Egal, wo du hingehst, du wirst immer etwas mitnehmen, was dich belastet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten. Hagar, sie wollte sich nicht demütigen. Wie oft haben wir in unserem Leben aus einer falschen Eitelkeit, weil wir zu stolz waren, uns vielleicht unterzuordnen, Fehler gemacht. Manches Mal war es unser Stolz. Ich wüsste zwar, ich müsste zu den Hingunden Vergebung sagen, mache ich aber nicht. Blöde Kuh, soll die doch kommen. Das fällt uns alle schwer zu demütigen. Ich glaube, dass Demut eines der schwierigen Dinge für uns alle ist. Wir wollen alle gern herrschen. Wir wollen, dass die Leute zu uns kommen, vor uns niederknien und sagen, ach, du bist so ein wertvoller Mensch, es tut mir leid, dass ich deine Würde angetastet habe. Ach, herrlich, kannst du das nochmal wiederholen? Ja. Vergiss es. Wir sind alle erbärmliche Sünder und der Größte steht hier vor euch mit der Brille und predigt gerade. Wenn Jesus nicht gekommen wäre für Sünder, dann können wir alle nach Hause gehen. Wenn es auf dich ankommt und auf mich, dann können wir jetzt die Gemeinde verlassen. Dann gehen die Lichter aus. Sie floh. Fliehst du momentan auch aus deinem Leben? Ist es vielleicht in deinem Leben momentan so, dass du fliehst? Du fliehst vielleicht von zu Hause und sagst, ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Gehst den ganzen Tag angeln oder was weiß ich, was du machst. Gehst auf Geschäft bis 8, nachts um 12, keine Ahnung, was du machst. Vor was fliehst du, lieber Bruder, liebe Schwester? Vielleicht stürzt du dich in Arbeit, vielleicht stürzt du dich in Aufgaben hinein, um zu verdrängen, Dinge zu verdrängen. Das bringt nichts. Vor was fliehst du? Vielleicht fliehst du vor deiner Vergangenheit oder du fliehst vor dir selbst. Weißt du, wann dein unruhiges Herz zur Ruhe kommt? Wenn du Jesus begegnest. Und wenn du vor seinen Knien fällst und ihm alles abgibst. Wenn du dein müdes, zerbrochenes Herz in seine starken Hände gibst. Wenn du sagst, Herr, meine Flucht ist vorbei. Nimm du mein kaputtes Leben in deine Hand. Du bist der Heiland, mach du mich heil, Herr. In mir ist so viel kaputt. Und dann lass ihn machen. Dann flieht diese Frau, aber der Engel des Herrn ist in der Bibel, im Alten Testament schon immer auch eine Hindeutung auf Jesus, ja? Nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn ist Christus. Der Engel des Herrn gab Hagar die Anweisung, zurückzugehen und sich zu demütigen. In 1. Mose 16, die Verse 7 bis 9. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Sieh mal, ich weiß nicht, wo du auf Flucht bist, aber Gott findet dich. Und Gott sucht dich auch. Und er sprach: Hagar, merkt ihr, er nennt sie beim Namen. Er sagt nicht Frau, Magd, Sklave. Nein, er sagt Hagar. Magd Saris. Jetzt wird sie daran erinnert, dass sie doch die Magd war. Sie hatte sich doch so viel eingebildet. Gott muss mit uns oft am Anfang wieder zurückgehen. Oft am Tag unserer Bekehrung. Sag mal, wer warst du, als du dich bekehrtest? Hast du da so viel von dir gehalten? Ich nicht. Mein Leben war völlig zerbrochen. Ich habe keinen Pfefferling mehr auf mich gesetzt. Hätte ich den Mut gehabt, hätte ich mich 1000 Mal am Tag umgebracht. Mit mir war nichts mehr los. Vielleicht muss Gott uns immer wieder an diesen Punkt führen. Erinner dich mal, wie bist du zu mir gekommen? Als elender, hilfloser Sünder. Christian oder Inge oder wie du auch heißt, was ist aus dir geworden, dass du so stolz geworden bist, dass du jetzt denkst, die Welt stirbt ohne dich? Vielleicht musst du wieder zurück, genau an diesem Punkt. Woher kommst du und wohin gehst du, fragt er. Das ist im Orion so eine Frage, ja? Als wenn er das nicht wüsste. Natürlich weiß Gott es, aber er möchte es von ihr hören. Gott möchte mit dir reden. Er möchte, dass du ihm deine Probleme sagst. Gott sagt: Was ist los, mein Kind? Was ist in deinem Herzen? Sag's mir doch. Und sie sagte: Von Sarah, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Wenn Gott mit uns redet, denn wischt er die Schuld und Sünde nicht einfach aus. Er verlangt gehorsame Schritte. Er sagt: Geh zurück. Vielleicht musst du auch zurückgehen. Zu irgendeinem Menschen, zu einer Situation, wo du dein Leben nochmal neu bereinigen musst. Vielleicht sagt Gott heute zu dir: Geh zurück. Demütige dich. Hagar hat es getan. Der Engel des Herrn findet sie. Und sie geht zurück. Und der Engel des Herrn sagt, dass sie einen Sohn bekommt, den soll sie Ismael nennen. Ismael heißt Gott hört. Gott hört. Ein wunderbarer Name. Aber er wird ein sturer und provozierender Mensch sein. Ein sogenannter Wildesel. In der Bibel ist es nicht so, dass im Orient der Esel etwas Dummes war. Das haben die Menschen daraus gemacht. Die waren sehr wertvoll. Esels, ja? Muss man Bibelstellen gucken. Es gibt nur eine Bibelstelle hier, da wird ein Mensch sogar als Wildesel bezeichnet. Und ein Wildesel, das ist schwierig, mit denen klarzukommen. Und so einer soll er sein, ja? Kopf durch die Wand. Ich glaube, dass so ein bisschen Ismael-Gen in uns alle steckt, oder? Mit dem Kopf durch die Wand. Einmal Ismael bitte. Wumm. Wildesel, ja? Und stellt euch mal vor, diese Frau hat sich ja nun viel eingebildet, ja. Die dachte, jetzt habe ich doch meinen Sohn. Und stell dir mal vor, du wärst in ihrer Situation und Gott sagt: Übrigens, dein Kind, das wird ein Wildesel werden. Wie würdest du die Botschaft finden? Wird das toll sein für dich, wenn Gott dir sowas gibt? Dein Sohn wird ein Wildesel sein. Aber sie macht alles so, wie Gott es sagt, die Hagar. Ich finde das bewundernswert. Ich hätte gesagt: Oh Gott, was fällt dir denn ein? Du soll doch Sarah ihr Kind ein Wildesel sein, aber durch meiner. Keine Diskussion. Können wir echt lernen von Hagar, oder? Nicht schadet der Sache Gottes mehr als die Sünden der Gläubigen. Wie manches Mal waren wir wie so ein Wildesel und haben den Namen des Herrn Schande gemacht. Vielleicht du auch. Mit dem Kopf durch die Wand. Brumm. Ja. Ich kann davon auch Lieder singen. Bis man irgendwann lernt: Junge, bleib doch mal ruhiger. Ganz ruhig. Es dauert wahrscheinlich unser ganzes Leben, dass wir das lernen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, dass wir warten auf Gottes Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber warten ist für mich das Schlimmste mit dir. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch auch, ja. Das ist nicht so einfach, wenn Gott sagt, stopp. Ja, Gott hat eine andere Uhr. Dann steht in 1. Mose 21, 9, Ismael machte sich über Isaak lustig. Manche sagen, sie scherzten. Ihr müsst wissen, dass Ismael geboren wurde, da war Abraham 86 Jahre alt. Und mit 100 bekam er Isaak. Und die Zeit der Entwöhnung waren ungefähr 2-3 Jahre. Also der war zu dem Zeitpunkt, als Isaak dort in dem Alter war, 2, da war der schon 16-17 Jahre alt. Diese Bilder, die ihr seht, ja, wo Hagar, die Magd, das kleine Baby dahin liegt, das stimmt nicht. Das ist eine falsche Darstellung. Der war zu dem Zeitpunkt 16-17 Jahre alt, Ismael, als er in der Wüste fast starb. Kein kleines Baby mehr. Isaak schon auf der Welt. Und die Zeit der Entwöhnung noch so 2-3 Jahre, also der war mindestens 16 Jahre alt. Kein kleines Baby. Ja? Leute sollten die Bibel lesen, dann würden sie nicht so ein falsches Bild da malen. Aber kennt ihr, ne? Älterer Bruder, Ismael war schon 16, 17, der andere war vielleicht 2-3, gibt es ja manchmal auch so, dann scherzen die Kinder miteinander und so, und dann wird das hier schwierig. Und aus Spaß wird ernst. Ja? Ich habe 2 kleine Enkelkinder. Meine Große, die Königin, ja, die ist 3 und die kleine Prinzessin ist 1. Und die Kleine ist natürlich schon wild und so und die Große ist schon sehr liebevoll zu ihrer Schwester, aber irgendwann langt's. Und die ist schon ziemlich stark, ja, die Große. Und dann kann die auch mal einen Stopp setzen. Und dann weint die Kleine. Danach kuscheln sie wieder, küssen sich miteinander. Aber wisst ihr, aus Spaß kann ganz schnell ernst werden. Und ich glaube, so eine Situation war das auch. Und Ismael macht die sich lustig und ein Stück weit Mobbing, ja. Kennt ihr das auch? Vielleicht haben wir auch schon andere Menschen gemobbt. Haben sie aufgezogen, ja, wie wir das so schön sagen. Aber wir sollten vorsichtig sein, wie wir andere Menschen behandeln. Gerade Mobbing in den Schulen ist fürchterlich, ja. Auch unter Christen gibt es christliches Mobbing, ja. Wenn du da nicht so eine konform bist mit irgendjemandem, dann zeigen die dir die kalte Schulter und zeigen dir, dass du nicht dazugehörst. Es sei denn, du bist wieder konform mit allen Ansichten des Leiters, ja. Manche Leiter, die sind auch so eher diktatorisch unterwegs. Ja? Hast du nicht die gleiche Meinung, wie dann kommst du nie ran. Wirst du nie Kinderstunde, Jugendstunde machen, es sei denn, du sagst immer Ja und Amen, was der Leiter sagt. Ja? Ist nicht gut. Wir sollten uns nicht über andere lustig machen, Geschwister. Dann, obwohl Ismael der erstgeborene Sohn von Abraham war, sollten in Isaak die Nachkommenschaft genannt werden. Das lesen wir in 1. Mose 21, die Verse 8 bis 13. Und wenn man das so liest, dann merkt man wieder, es ist die nächste, zweite Begebenheit mit Hagar in der Wüste. 1. Mose 16, wo ist sie? In der Wüste. 1. Mose 21, wo begegnet Gott ihr? In der Wüste. Scheint so, dass die Frau prädestiniert war, in der Wüste zu sein. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so. Vielleicht denkst du, ich bin ständig in der Wüste, Herr. Ich würde auch mal gerne da raus. Vielleicht ist es dein Weg. Es gibt manche Menschen, die haben scheinbar nie Probleme. Sind nie krank, finanziell Hürde, kennen die gar nicht. Und manche, da hat man das Gefühl, Mensch, was hat denn der gemacht? Der kriegt ja jeden Tag einen auf den Kopf. Bei manchen Familien hörst du rein, der ist der krank, dann ist der krank, dann ist der nächste krank, dann stirbt der nächste. Dann ist die Beerdigung gerade zu Ende, eine Woche später stirbt der nächste. Und du denkst, was ist denn hier los? Kennt ihr das? Hagar war so ein Mensch. Immer wenn sie irgendwo genannt wird, war sie in der Wüste. Aber jetzt ist entscheidend. Trotzdem hat Gott ihr auch einen Sohn geschenkt, mit einem wunderbaren Namen, Ismael. Gott hört. Gott hat ihn auch reichlich gesegnet. Ja, wir wissen, dass die heutigen Leute, die unten im Jordanien, Syrien, unten in Iran, Irak leben, ja, das sind so alles die Nachkommen von Ismael, sind die reichsten Leute auf dieser Welt. Das hat Gott Abraham versprochen, dass er ihnen viel gibt. Aber sie sind eben halt auch, die haben heißes Blut in sich. Ja. Aber Gott steht zu seinem Wort. Wir wissen, auch in der Endzeit, im tausendjährigen Friedensreich, wird auch Ägypten, da sagt Gott zu Ägypten, Ägypten war immer der Urfeind Israels, da sagt Gott, mein Volk kommt zu mir. Wie bitte? Ja, Ägypten wird eines Tages von Gott sein Volk genannt, weil sie umkehren und den Messias annehmen werden. So kann Gott den Spieß umdrehen. Ja? Und hier sehen wir etwas, ja, Abraham, Sarah sagte, ich möchte nicht, dass der hier weiter meinen Sohn hier beleidigt und so, die muss jetzt weg. Und es scheint so, dass Abraham ständig auf seine Frau gehört hat. Ja? Also als Mann würde man sagen, so, naja, so, sie klar durchsetzen kann der Kerl sich aber auch nicht, oder? Sarah sagt das, Abraham macht das. Sarah sagt das, Abraham macht das, ja. Beim ersten Mal hat Abraham sicherlich falsch gehandelt. Das war nicht Gottes Wille, dass Hagar genommen wird. Bei dem zweiten Mal sagt Gott, hör auf deine Frau Sarah. Ja? Beim ersten Mal sehe ich das in meiner Bibel ganz anders, ja. Aber vielleicht war das auch eine sehr starke Frau, Sarah, ja. Auf jeden Fall sagt er, geh, und dann geht die und sie muss wieder weg. Wir müssen jetzt nicht in ihre Situation hereinschauen, ja. Sie kommt aus einer Sklaverei. Dann kommt sie mit einem gläubigen Mann in Verbindung. Dann bekommt sie diesen Auftrag, Nachkomme zu bekommen, ja, Ismael. Dann ist er 15, 16 Jahre alt und in der Blüte seines jungen Lebens. Und dann kommt der Auftrag, Hagar, nimm deinen Sohn und ab. Ja, aber wohin? Gott, wohin? Die hat sich umgedreht. Abraham, das ist dein Sohn. Und sie geht. Gott hat Hagar ganz schön viel zugetraut. Und sie geht, und da steht, nicht all unsere Wünsche erfüllt uns Gott. Die hatte bestimmt für ihren Sohn andere Wünsche. Wie gesagt, das Bild ist falsch, ja. Ich habe leider keins gefunden, weil die ganzen Maler falsch zeichnen, ja. Aber all seine Zusagen erfüllt Gott. Er hat versprochen, Hagar, ich werde Ismael segnen. Aber in dieser Situation, als er in die Wüste ging, wusste sie, das ist Todesurteil. Und das kommt ja auch. Und das kommt. Sie geht in der Wüste. Hagar wurde in einer großen Notlage geführt. Aber Gott half ihr heraus. Aber sie war in der Wüste. Und sie konnte es nicht ertragen, ihren Sohn sterben zu sehen. Das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ist mit anzusehen, wie Kinder schwer krank vielleicht sogar sterben müssen. Gott bewahre uns davor. Das wäre für mich eine Horrorvorstellung. Gott möge uns davor bewahren. Für mich gibt es auf dieser Welt nichts Schlimmeres, als wenn ein Elternteil sehen muss, wie sein Kind stirbt. Und Hagar können wir uns vorstellen, dieser junge Mensch. Dann sieht sie, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich kann das nicht mit an. Und dann muss sie ihren Sohn sehen. Ich bin ein Gott, der dich sieht, sagt Gott zu Hagar. Ich glaube, dass Sarah da dachte, ja, wo bist du denn? Wo siehst du mich denn? Wo siehst du mich denn? Mein Sohn und ich, wir werden hier sterben. Ich könnte es noch verkraften, aber mein Sohn. Wisst ihr, und dann ist es wirklich gewaltig, was sie dort macht. Wisst ihr, was er sagt? In 1. Mose 21, 18. Gott begegnet ihr dort, ja. Er sagt, steh auf mit den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Dann sagte mir Gott, die liegt im Sterben, die Frau. Die hat keine Kraft mehr. Und jetzt soll sie aufstehen und jetzt soll sie auch noch die Hand ihres sterbenden Sohnes in die Hand nehmen. Jetzt ist aber auch mal Schluss, oder? Wir überlesen das so, Leute. Müssen wir vorstellen, was Gott da der Hagar zutraut. Und wisst ihr, ist eine wichtige Lektion für uns drin, dass Gott auch von dir etwas verlangt. Das hat Gott nicht übernommen. Hagar musste aufstehen und musste die Hand ihres Jungen nehmen. Und dann steht er, als sie das tat, und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Merkt ihr das? Wenn du Gott gehorsam bist in einer völlig auswegslosen Situation, wo alles dagegen spricht, Gott zu gehorchen, und du gehorchst ihm, dann gibt es Wasser in der Wüste. Merkt ihr diesen Satz? Das ist der wichtigste Satz für heute Abend. Wenn du glaubst, ich gehe jetzt dem Ende zu, mich kann keiner mehr helfen, und du bist dann gehorsam gegenüber Gott, dann macht er aus deiner Wüste eine Wasserquelle. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage gestellt habt, war davor die Wasserquelle nicht da? Hat Gott die da einfach so hingebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Sarah so in Not war, Hagar, dass sie das nicht gesehen hat. Kennt ihr das auch? Wir haben in unserem Leben manchmal durch Not so viel zu tragen, dass wir nichts mehr sehen. Und manchmal ist die Hilfe neben uns und wir sehen sie nicht, weil wir so fixiert sind auf unsere Probleme. Und dann muss immer das passieren, was Gott macht. Gott öffnete die Augen und dann sah sie. Und das war das Entscheidende. Als Gott die Augen öffnete, dann gab es Wasser. Und dann konnten sie trinken und sie wurden wieder am Leben erhalten. Merkt ihr das? Das ist so ganz, ganz wichtig für unser Leben, dass wir diese Dinge mitnehmen und lernen. Dann lesen wir in 1. Mose 21, 21, Hagar nahm für ihren Sohn eine ägyptische Frau. Sie kam aus Ägypten, die Ägypter dienten nicht dem Herrn, und sie nahm eine Frau von den Ägyptern. Ja. Warum du keine Beziehung oder Ehe mit einem ungläubigen Partner eingehen solltest? Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht wäre das Leben auch von Ismael anders verlaufen, hätte er eine gläubige Frau gehabt. Vielleicht wäre so manches Leben von einem Christen anders verlaufen, hätte er einen gläubigen Ehepartner. Wisst ihr, wie viele Christen darunter leiden, dass sie in dieser Frage nicht gehorsam waren und sie müssen mit einem Ehepartner leben, der von Jesus nichts wissen will? Es ist ja Seelsorgebeichte, aber wenn ich euch da mit reinnehmen würde, was Leute schon in meiner Gegenwart geheult haben, genau wegen diesem Punkt, das würde den Zeitrahmen sprengen. Wenn du einen gläubigen Ehepartner hast, dann dank Gott auf Knien dafür. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du als gläubiger Mensch nach Hause kommst und dein Herz ist voller Freude von Jesus und du willst erzählen, wie toll die Bibelstunde war und dein Ehepartner guckt Fußball und sagt, Mensch, halt doch deine dumme Klappe. Setz du dich jetzt mal einfach hin, nervt mich doch nicht mit deinem Jesus. Ja, ja, wir gehen nach Hause, wenn wir das so gewohnt sind. Wir können austauschen, wir können zusammen beten, die Bibel lesen. Das ist ein Geschenk Gottes. Es gibt manche, die würden alles dafür geben, auch nur einmal mal mit ihren gläubigen Ehepartner ohne Streit über Jesus reden zu dürfen. Deswegen betet dafür, dass unsere jungen Leute gläubige Ehepartner bekommen. Das ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines gläubigen Menschen, den richtigen Ehepartner zu finden. Ja, und das Letzte, Hagar und Sarai haben eine tiefe geistliche Bedeutung. In Galater 4, die Verse 22 bis 31, da kann man sehen, Sarai ist nach der Verheißung die Nachkommenschaft, das neue Jerusalem im Himmel, ein Bild der Neugeburt in uns. Und Hagar ist ein Bild nach dem Fleisch der Nachkommenschaft, das Gesetz am Sinai, ein Bild unseres fleischlichen, unbekehrten Menschen. Interessant ist, obwohl Ismael der Erstgeborene war, sollte er Isaak dienen. Und das ist in unserem Leben. Wir werden geboren als Sünder, das ist das Fleisch, ein Bild für Hagar. Dann bekehren wir uns, dann kommt Jesus in unserem Leben, dann kommt eine Neugeburt, ein Bild für Isaak, der Sohn der Verheißung, ja. Aus dem, was eigentlich nicht möglich war, kommt Leben, wie bei uns, wie bei dir und mir. Und Hagar musste sich Sarai unterordnen und so muss unser Fleisch sich dem neuen Menschen in Christus unterordnen. Das ist nochmal eine wichtige geistliche Bedeutung. Vielleicht können wir da manches besser einordnen, was da im Alten Testament passiert. Aber ich möchte schließen, ein Gott, der mich sieht, haben heute ein bisschen gehört, Hagar kam aus einer Sklaverei. Sie hat mitbekommen, dass auch unter den Gläubigen so manche Not ist. Sie hatte es leid, gedemütigt zu werden. Sie floh. Sie hat immer wieder eine Begegnung mit Gott gehabt. Gott hat Hagar nicht aufgegeben. So gibt er auch dich nicht auf. Sie war oft in Wüsten. Vielleicht bist du auch oft in Wüsten. Und trotzdem macht Gott Geschichte, auch mit dir. Gott ist ein Gott der Wüste, wenn ich das so sagen darf. Es gibt keine Wüste, in der Gott dir nicht Wasserquellen geben kann. Und wenn du momentan in einer Wüste bist, dann bete ganz neu. Herr, öffne mir die Augen, dass ich das Wasser sehe. Und Gott wird es tun. Möge der Herr dich und mich in diesem neuen Jahr zum Segen setzen. Und dass wir uns das immer wieder vor Augen machen. Wir haben einen Gott. Ich habe einen Gott. Du hast einen Gott, der dich sieht. Gott hat dich im Auge. Aber im Positiven. Sehe das nicht so als Big Brother Watch You, so als einen sklavenden Gott, der nur darauf wartet, dass du was verkehrt machst. Versuch dieses Jahr neu, Gott, den Vater, kennenzulernen, mit liebenden Augen für dich. Gott sehnt sich nach dir. Wenn du morgens vielleicht noch verschlafen im Bett liegst, dann guckt Gott schon auf dich und macht sich Gedanken, wie er dich den ganzen Tag über segnen kann. Und alles, was passiert, ehe du den ersten Fuß aufsetzt, hat Gott alles im Griff. Und du musst einfach dieses Bild neu mitnehmen. Gott sieht dich. Du bist nie allein. Wenn auch Menschen dich nicht mehr sehen, Gott sieht dich. Vergiss das nicht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn wir können, nur wenn wir können, stehen wir dazu auf. Ansonsten bleibt ihr einfach sitzen. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du Elroi bist, ein Gott, der mich sieht. Und das ist nicht nur oberflächlich gemeint, dass du siehst, wie wir aussehen, sondern du kennst uns im Tiefsten unserer Seele, kennst die Abgründe, die wir haben. Du kennst alles über uns, du siehst uns, wie wir wirklich sind. Vor dir können wir gar keine Masken tragen. Es ist alles offenbar. Wir sind wie ein Buch vor dir aufgeschlagen. Vergib uns, dass wir trotzdem manchmal denken, wir können dich austricksen. Vergib uns, dass wir manches festhalten wollen, obwohl du das sowieso alles kennst. Du hast so viele Probleme und Nöte mit uns, weil wir so halsstarrig sind wie Ismael. Auch wir sind alles lauter kleine Wildesel, mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich danke dir, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes uns verändern kannst. Herr, du weißt, wer hier drin ist, wer gerade in einer Wüste ist. Ich möchte dich bitten, öffne ihm die Augen, dass er wie Hagar die Wasserquellen sieht. Danke, dass du ein Gott bist, der in der Wüste reichlich Wasser hat.